wir spielen jetzt, sagen wir mal, gegen 200 Millionen Brasilianer. Wir spielen gegen das ganze Land hier.
Deutschland hat seine Fans restlos begeistert. Diesen Erfolg kann die Mannschaft nicht mehr toppen. Außer sie wird Weltmeister. Wenn ich Ihnen erklären könnte, was in diesen 6 Minuten passiert ist, dann würde ich das tun.
Es sind 6 Minuten in einem Spiel, das in die Fußballgeschichte eingeht. 6 Minuten, die ein Land in kollektive Begeisterung versetzen. Aber auch 6 Minuten, die ein Land in tiefe Verzweiflung stürzen. Es ist die Partie Brasilien gegen Deutschland im Halbfinale der Weltmeisterschaft 2014. Das ist der vierte Stern. Ich bin Isabella Fischer und arbeite als Audioredakteurin beim Kicker. Für mich war die Weltmeisterschaft 2014 ein reiner Partysommer.
Ich bin Matthias Dersch und anders als Isa habe ich im Sommer 2014 gearbeitet, als Reporter in Brasilien, bei meiner ersten Weltmeisterschaft.
In diesem Podcast reisen wir zurück in den brasilianischen Sommer 2014. Wie war das damals im Mannschaftsquartier Campo Bahia, im Stadion auf den Rängen oder auf der Bank? Wir haben uns durch das Kicker-Archiv gegraben und mit Spielern, Reportern und Menschen gesprochen, die damals ganz nah dran waren.
Wir bekommen Einblicke in die Abläufe der deutschen Nationalmannschaft, in die Seele des brasilianischen Fußballs und in die Arbeitsweise von Sportjournalisten während einer Weltmeisterschaft.
Das ist der vierte Stern. Folge 3. Seiji Aum. Aber halt. Brasilien gegen Deutschland? Halbfinale? So weit sind wir ja noch gar nicht. Wir erinnern uns. Das Achtelfinale gegen Algerien. Mit Ach und Krach kämpft sich die deutsche Mannschaft ins Viertelfinale. Die Nerven danach liegen erstmal blank. Es ist ein Mix aus Erleichterung und Frust. Erleichterung über den Einzug ins Viertelfinale und Frust gegenüber der permanenten Kritik der 80 Millionen Bundestrainer zu Hause in Deutschland auf dem Sofa. Per Mertesacker gibt sein legendäres Eistonnen-Interview.
Was wollen Sie jetzt von mir? Was wollen Sie jetzt so kurz nach dem Spiel? Kann ich nicht verstehen.
Ich gratuliere erstmal und wollte dann fragen, warum es in der Defensive und beim Umschaltspiel nicht so gut gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat. Nur so.
Glauben Sie jetzt, unter den letzten 16 ist irgendwie eine Karnevalstruppe oder was? Was wollen Sie? Wollen Sie eine erfolgreiche WM oder sollen wir wieder ausscheiden und haben schön gespielt? Also ich verstehe die ganze Fragerei nicht. Wir sind weitergekommen, wir sind super happy. Ich lege mir das mal 3 Tage in die Eistonne und dann analysieren wir das Spiel und dann sehen wir weiter.
Ja, das war ein ganz, ganz wichtiger Moment des Zusammenhalts auch. Also der Pär wurde abgefeiert von seinen Kollegen für seine Reaktion. Das hat wieder sowas bewirkt in der inneren Hygiene dieser Mannschaft. Und dass man so ein Spiel gewinnt, dass man sich gegen die bösen Medien draußen dazu Wehr setzt, dass man weiß, dass man Spiele, wo man erdenschlecht war, trotzdem gewinnen kann und so weiter und so weiter. Das war schon sehr wichtig, dieses Spiel. Sehr wichtiges emotionales Erlebnis auch.
Das sagt Bela Reti, der das Achtelfinale für das ZDF kommentiert hat. In diesem Spiel gegen Algerien platzt endlich ein Knoten in der deutschen Mannschaft. Der Teamgeist ist geweckt. Die DFB-Elf findet zusammen. Für den Erfolg. Ja, und auch ein bisschen gegen die Kritiker da draußen. Doch jetzt wartet Frankreich im Viertelfinale. Ein echter Brocken.
Das Viertelfinale ist ein Fußballklassiker. Frankreich kommt bei dieser Weltmeisterschaft souverän durch die Gruppenphase. Das Duell gegen die Franzosen findet auf den Tag genau 60 Jahre nach dem Wunder von Bern statt. Am 4. Juli 1954 gewinnt die deutsche Mannschaft im WM-Finale 3:2 gegen Ungarn. Ist das ein gutes Omen für die DFB-Elf?
7 Monate sind inzwischen vergangen, seit sich Sami Khedira das Kreuzband riss. Jeden einzelnen Tag hat er seitdem dafür gekämpft, in Brasilien auf dem Platz zu stehen. Mit Erfolg. Im Auftaktspiel gegen Portugal steht er in der Startelf. Beim 2:2 gegen Ghana ebenso. Dort allerdings, das muss man sagen, bleibt er blass. In der 69. Minute wechselt Joachim Löw Khedira aus.
Carlo Wild und Oliver Hartmann, unsere Kicker-Reporter vor Ort, bewerten sein Spiel mit der Note 5,0. Mangelhaft. Und die Leistung bleibt auch nicht folgenlos. Im abschließenden Gruppenspiel gegen die USA sitzt Sami Khedira nur auf der Bank. Im Achtelfinale gegen Algerien wird er immerhin eingewechselt.
Doch das ist natürlich zu wenig für einen Führungsspieler, der sich permanent einbringen will. Und den Trainer damit ab und an auch mal richtig nervt.
Irgendwann mal während des Turniers kam Oliver Bierhoff auf mich zu. Ich glaube nach dem 2. oder 3. Spiel hat er gesagt, Sammy, du hast Büroverbot von Jogi Löw. Also er will nicht mehr mit dir reden im Endeffekt, weil du gehst ihm auf die Nerven. Weil ich halt immer wieder angeschoben habe für die beste Ausstellung. Und es war nicht aus egomanischen Gründen, sondern was ist die beste Konstellation für die Gruppe?
Ist ja klar, dass Khedira das so sieht. Und Löw, der hat nach dem Spiel gegen Algerien Einsicht und redet wieder mit ihm.
Aber wir hatten damals auch vor dem Spiel dann gegen Frankreich im Viertelfinale, weiß ich noch, mit Jogi Löw ein Gespräch. Ich hatte ein Einzelgespräch mit ihm und sind dann in der Tiefgarage zwischen den Autos spazieren gewesen und haben dann über die Ausstellung diskutiert. Und das war das erste Mal, dass Jogi wieder nach einer Woche mit mir gesprochen hat, über eine Ausstellung und mögliche Themen. Aber ja, ich war nervig, definitiv. Und ich glaube, das war auch nicht so angenehm für den Trainer und auch für den einen oder anderen Mitspieler. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass man nur mit Harmonie und nur mit in Arm nehmen, dass man da keine großen Titel gewinnen kann, sondern man muss auch ein bisschen eklig, ein bisschen nervig sein und ein bisschen auch immer nachbohren. Dann kann man, glaube ich, das ganz Große reiten.
Der knappe Sieg gegen Algerien hat dem deutschen Team gezeigt, dass sich für den großen Wurf noch eine Menge ändern muss, auch beim Personal. Die Verletzung von Shkodran Mustafi gegen Algerien macht die Sache für Bundestrainer Jogi Löw zwar etwas leichter. Wenn man ehrlich ist, wurde Löw dadurch vielleicht auch ein Stück weit zu seinem Glück gezwungen. Denn anstelle von Mustafi verteidigt nun wieder Philipp Lahm auf der rechten Seite. Für Khedira, die Nervensäge mit dem vorübergehenden Trainerbüroverbot, geht dadurch eine Tür zurück in die Startelf auf.
Lahms Position ist ein echtes Politikum im Jahr 2014. Lahm selbst sieht sich im Mittelfeld. Dort, wo er das Spiel lenken kann, den Takt bestimmt. Doch auf der 6, wie die Position in der Fußballersprache genannt wird, liefert der deutsche Kapitän bei der WM schwache Spiele ab. Erst auf der Rechtsverteidigerposition steigert er sich und wird auf dem Weg ins Finale zum wichtigen Faktor.
Der frühe Führungstreffer durch Mats Hummels spielt Deutschland im Viertelfinale in die Karten. Frankreich ist jetzt gezwungen, mehr für das Spiel zu tun, verzweifelt aber unzählige Male an der kompakt stehenden deutschen Verteidigung und an einem erneut brillant aufgelegten Manuel Neuer. Das beste Beispiel dafür? Karim Benzema tanzt sich in der Schlussphase im Strafraum durch und kommt aus kurzer Distanz zum Abschluss. Neuer reißt die rechte Hand hoch und verhindert damit den Ausgleich. Kicker-Reporter Carlo erinnert sich.
Neuer, 5 Minuten vor Schluss, ich sehe den Schuss jetzt noch in Rio, von halb links oder von 5 Meter halb links schießt der Benzema und der Neuer reißt den Arm hoch. Das war ein Wahnsinnsreflex. Oliver Kahn hat immer gesagt, er möchte Bälle abwehren, die das menschliche Auge nicht sehen kann. Und damals Neuer, das war für mich so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, das war so ein Oliver Kahn-Moment, zu reagieren, dass es das menschliche Auge nicht mehr mitkriegt. Das war damals schon der Wahnsinn, wie der das Ding da rausgezogen hat.
Deutschland rettet das 1:0 über die Zeit. Der Spieler des Spiels ist für den Kicker Torschütze Hummels, der auch in seiner Hauptrolle als Innenverteidiger glänzt. Note 1,0, wie auch für den überragenden Neuer. Der Rest der Mannschaft bewegt sich eher im Dreierbereich, auch Lahm auf rechts. Doch die Leistung des Kollektivs stimmt, vor allem in der Defensive.
Carlo und Oliver wählen im Kicker einen bildlichen Vergleich aus dem Transportwesen, um dieses Spiel zusammenzufassen. Mats Hummels ließ die Schranke runter für den TGW. Das 1:0 des Dortmunders schickte Deschamps Mannen zurück in die Garage, steht da.
Für uns und die deutsche Mannschaft geht's dagegen weiter. Nicht mit dem TGW, sondern mit dem Flieger. Zurück nach Santo André. Die Rückreise nach Deutschland wird weiter nach hinten verschoben. Der Traum vom vierten Stern lebt noch mindestens ein Spiel weiter.
Zum vierten Mal in Serie steht die deutsche Mannschaft jetzt im Halbfinale einer Weltmeisterschaft. 2002, 2006, 2010 und 2014. Das ist Rekord. Im Halbfinale wartet nun der Gastgeber aus Brasilien.
Für beide Länder ist es ein emotionales Spiel. Die eine fußballverrückte Nation trifft auf die andere. Eine bessere Partie kann man sich als Fan in einem WM-Halbfinale eigentlich nicht wünschen. Als Reporter übrigens auch nicht.
Bela Reti kommentiert für das ZDF nach dem Achtelfinale gegen Algerien auch das Halbfinale gegen Brasilien. Für ihn ist das Spiel, wie auch das ganze Turnier, eine ganz besondere Geschichte. Bela Reti wurde 1956 in Wien geboren. Nach der Geburt des kleinen Belas zog die Familie aber nach Sao Paulo. Dort lebte er 11 Jahre lang. Jetzt ist er zurück zu Hause, im Land des Fußballs.
Das war die letzte WM in einem Land, wo Fußball hingehört, wo Fußball lebt, wo Fußball geatmet wird. Also unabhängig von meiner persönlichen Biografie, die mit Brasilien verknüpft ist, war das emotional natürlich sensationell. Im ganzen Land war da ein Ausnahmezustand. Und ich war ja wirklich überall, von Porto Alegre bis Fortaleza, ganz viel in Brasilien, ganz viel in Rio. Und das hat ja unabhängig vom Ergebnis, das hat einen unglaublichen Spaß gemacht, dort zu sein.
Viel Spaß haben auch die beiden Kicker-Reporter Carlo und Oliver. Sie sind ein gutes und eingespieltes Duo, arbeiten schon seit Ewigkeiten zusammen, auch wenn sie nicht immer einer Meinung sind. Wie im Vorfeld des Halbfinales.
Und dann habe ich mir gedacht, nicht, dass ich größenwahnsinnig bin oder dass ich der Superschlaumeier bin, der dir jetzt die Lottozahlen voraussagt. Aber ich habe mir gedacht, die deutschen Finale, klarer Favorit. Dann habe ich gesagt zu meinem Kollegen, Oliver, wir machen, Deutschland ist Favorit. Ja, bist du wahnsinnig. Dann habe ich gesagt, dann steht schon. Ich sage, die Deutschen sind 100%ig Favorit fürs Halbfinale gegen Brasilien. Und er nie und nimmer. Und dann haben wir das Pro und Contra geschrieben.
Ich tue mich da immer schwer, weil das Schöne am Fußball ist ja, also wie generell am Sport, dass unvorhergesehene Dinge recht oft passieren. Und das macht den Sport ja auch so reizvoll, so interessant. Deswegen sind ja auch so viele Menschen fasziniert vom Fußball.
Juli 2014. Das Estadio Mineiro in Belo Horizonte. Es wird eins der denkwürdigsten Spiele in der Fußballhistorie. In der Geschichte der Weltmeisterschaften ist die Partie erst das vierte Halbfinale überhaupt zwischen einer südamerikanischen und einer europäischen Mannschaft. Bislang setzte sich die südamerikanische Mannschaft dabei immer durch. Auch an diesem Tag, an dem zwei echte Fußballgiganten aufeinandertreffen? Gemeinsam kommen Deutschland und Brasilien auf 8 WM-Titel. Für mich ist der Ausgang der Partie völlig offen. Beide Mannschaften hatten bislang im Turnier so ihre Probleme. Was ich aber weiß ist, ich freue mich auf das Spiel.
Ja, ich bin Ronaldo Aparecido Rodriguez, aber Spitzname Naldo. Alle kennt mich Naldo, nur meine Mama ruft mich Ronaldo immer noch. Ja, ich habe fast 15 Jahre Bundesliga gespielt und seit 2005 bis 2019 in drei verschiedenen Vereinen. Werder Bremen 7 Jahre, Wolfsburg 4 Jahre und Schalke 04 2,5 Jahre.
Auch Naldo kennt man als Fußballfan in Deutschland. Geboren wird Naldo 1982 in Londrina, knapp 1000 Kilometer westlich von Rio de Janeiro. In der brasilianischen Liga fällt Naldo zunächst als talentierter Innenverteidiger auf. 2005 verpflichtet ihn Werder Bremen. Dort wird er zum Leistungsträger und Publikumsliebling, wie eigentlich überall, wo er spielt. Naldo hat in Deutschland erfolgreiche Jahre. Er lebt den Traum eines Fußballprofis im Ausland, den tausende brasilianische Kinder zu Hause auch haben.
Fußball gehört seit schon zu der Geburt, ja, und weil man spielt in der Straße, man denkt immer an Fußball, man geht in der Schule und dann die Hoffnung, wenn die Schule vorbei ist und dann sofort zum Spielhalle oder auf den Platz gehen zum Fußballspielen, ne? Das bleibt für immer, das kommt schon von der Land und wir reden viel über Fußball. Fußball ist unsere Leidenschaft und man kriegt immer wieder, wenn du manchmal sauer mit der Nationalmannschaft oder enttäuscht, aber die Unterstützung bleibt immer.
2007 wird Naldo erstmals für die brasilianische Nationalmannschaft, die Seleção, nominiert, gemeinsam mit seinem Bremer Mitspieler Diego. Trotz seiner guten Leistungen in der Bundesliga aber, kann er sich nicht in der brasilianischen Nationalmannschaft etablieren. Bei der WM 2014 ist er vor Ort mit dabei, zumindest bis zum Viertelfinale. Dann muss er zurück nach Deutschland. Trainingslager mit dem VfL Wolfsburg steht an. Das Halbfinale schaut er sich gemeinsam mit seiner Familie in Wolfsburg an.
Ja, für die brasilianische Mannschaft lief sehr gut. Aber und dann im Viertelfinale hat zwei wichtige Spieler verloren, Neymar und Thiago Silva, gesperrt. Aber damals, ich habe schon gesagt, dass in meiner Meinung Deutschland war der Favorit für die WM, weil Deutschland seit schon 2002 immer bis halbe Finale oder Finale war und mit einer jungen Mannschaft, die sehr gut eingebaut und dann nach halbe Finale, ich habe gesagt, trotzdem, dass Brasilien zu Hause spielt, in meiner Sicht, Deutschland ist Favorit. Aber ich habe auch nie gedacht, dass so ein Schlag für Brasilien und so ein Ruhe-Ergebnis war. Ja, die Stimmung war Wahnsinn. Das ist seit 50, 60 Jahren, dass Brasilien nicht Teilnehmer bei WM in Brasilien war. Und das war ein riesen Festival in Brasilien bis halbe Finale.
Joachim Löw schickt ganz nach dem Motto Never Change a Winning Team dieselbe Mannschaft ins Spiel wie schon im Viertelfinale gegen Frankreich. Brasilien dagegen muss, ihr habt es von Naldo gehört, ohne seine beiden zentralen Spieler auskommen. Kapitän Thiago Silva sitzt eine Gelbsperre ab. Superstar Neymar fehlt verletzt. Im Viertelfinale gegen Kolumbien hatte er sich schwer am Rücken verletzt.
Der Schock der Brasilianer ist groß. Neymar war schließlich ihr Hoffnungsträger. Er sollte den Pokal für sein Land gewinnen. In den Tagen vor dem Halbfinale gibt es sogar Sondersendungen im brasilianischen Fernsehen, die sich nur mit einer Frage beschäftigen. Schafft er es? Die Antwort: nein. Ein Wirbel ist gebrochen und Neymar muss zuschauen. Es ist ein Drama mit Folgen.
Als ich vor dem Halbfinale ein wenig ums Stadion laufe, um die Atmosphäre aufzusaugen, sehe ich einen Fan in Neymar-Verkleidung, Rückenverband inklusive. Und ich sehe viele angespannte Gesichter. Vorfreude sieht irgendwie anders aus. Doch als es dann losgeht, startet die Seleção euphorisiert. Man spürt, sie will unbedingt ins Finale einziehen und den Titel holen. Für die Brasilianer sollen es an diesem Tag 90 Minuten werden, die all die politischen und sozialen Schwierigkeiten des Landes vergessen machen. Ein Fußballfesttag für die ganze Nation. Aber Sami Khedira und Co. haben etwas dagegen.
Naja, die Brasilianer waren ganz gut am Anfang, aber wir haben das eigentlich im Griff gehabt und dann eigentlich mit dem Eckball von Toni Kroos und Thomas Müller macht das 1-0. Da war ich mir so, okay, wir führen, gut so. Dann hast du gemerkt, dass die Stimmung im Stadion so ein bisschen runterging. Und dann durch das 2-0, durch Miro, haben wir gemerkt, dass sie total verunsichert sind. Und dann haben wir eigentlich unsere Taktik über den Haufen geworfen. Unsere Taktik war eigentlich so Mittelfeldpressing, kurz nach der Mittellinie, kompakt stehen, versuchen zu pressen, Ball gewinnen und ab geht's. Also ich weiß noch, als Thomas Müller so nach hinten geschaut hat und gesagt, hey, lass uns pressen, weil Thomas rechts, ich so auf der halbrechten Achterposition. Auf einmal sind wir dann am 16er vorne angelaufen. Was totales Angriffspressing, volle Kanne. So, und ab diesem Punkt eigentlich so 2-0 und die haben ja dann keine Angriffe mehr starten können. Das war ich dann die Initialzündung, wo ich gesagt habe, okay, jetzt pressen wir hoch. Wir haben ja gefühlt jeden Ball gewonnen und waren schon direkt vorm Tor und dann das 3-4-5-0, das war dann einfach noch so ein Selbstläufer.
Bereits nach wenigen Minuten haben die Brasilianer ihr Pulver verschossen. Bei Deutschland ist dagegen so ziemlich genau das Gegenteil. Erst trifft Thomas Müller in der 11. Minute zum 1-0. Und dann geht es plötzlich Schlag auf Schlag. Es fallen weitere 4 Tore und das in nur 6 Minuten. Auch Miroslav Klose trifft wieder.
Durch dieses Tor schießt sich Miro Klose in die Geschichtsbücher. Mit insgesamt 16 Treffern bei Weltmeisterschaften wird er Rekordtorschütze dieses Wettbewerbs. Und er ist es bis heute. Zur Halbzeit steht es also 5-0. Ich wiederhole das nochmal kurz. 5-0 in einem Halbfinale der Weltmeisterschaft zwischen Deutschland und Brasilien. Kannst du dir nicht ausdenken. Aber wie kann das sein, dass eine Mannschaft wie Brasilien derart untergeht? ZDF-Kommentator Bela Reti hat da einen Ansatz.
Also viele Faktoren sprachen gegen Brasilien, vor allen Dingen diese Panik vor dem Verlieren. Scolari hat dermaßen einen Druck aufgebaut auf diese Mannschaft, einen nationalen Druck, eine nationale Mission. Also selbst wenn Brasilien das Finale im Elfmeterschießen mit 13-14 verloren hätte, hätte man dann vom Versagen gesprochen. Diese Mischung hat die Mannschaft mental nicht bewältigt. Die sind ja in ihr Verderben gerannt in Belo Horizonte.
In der Halbzeit nehme ich kurz meine Finger von der Tastatur und blicke mich im Stadion um. Unglaubliches Kopfschütteln bei den deutschen Journalisten um mich herum. Fassungslosigkeit bei den brasilianischen Kollegen, die etwas weiter weg sitzen. Bestürzung auf den Rängen. Es fließen Tränen, bei Jung und Alt, bei Männern, Frauen und Kindern. Ein ganzes Stadion weint, vielleicht sogar ein ganzes Land.
Also während des Spiels hatte ich auch Blickkontakt, aber mit sogenannten Kollegen. Also in der Reihe vor mir saß Ronaldo, also der brasilianische Ronaldo als Co-Kommentator beim brasilianischen Fernsehen. Dessen Rekord ist ja dort auch gebrochen worden, WM-Rekord durch Miroslav Klose. Und ich kannte Ronaldo durch diverse Interviews, der drehte sich um und wusste, wir sind Deutsche und machte diesen Tudubain, Daumen nach hinten, also der hat sogar gelächelt, ein bisschen gequält, aber hat gelächelt. 2 Plätze neben mir saß Bichette Lizarazu für die Franzosen, auch da hatten wir Blickkontakt, auch die schüttelten nur den Kopf, was da los ist.
Ich schaue das Spiel daheim mit meinen Freunden an. Wir sind alle super nervös und irgendwie auch so ein bisschen fassungslos, was da eigentlich vor sich geht. Alle paar Minuten fällt ein Tor und irgendwann setzen wir uns schon gar nicht mehr aufs Sofa. Es ist völlig surreal, was da passiert. Sowas gab's ja noch nie. Bis zu diesem Tag.
Ich bin Reporter, ich muss objektiv sein bei den Spielen. Aber ich gebe es jetzt mal offen zu, in diesen Momenten vergesse ich meine professionelle Rolle, bin einfach nur Mensch und habe Mitleid mit den Brasilianern. Aufhören, denke ich mir, aufhören. 5-0, das ist doch hoch genug. Mehr Gegentore verkraftet dieser Gegner nicht. Er kann ja jetzt schon kaum stehen. Für die Spieler auf dem Rasen allerdings ist die Situation verzwickt.
Das Ziel war, das Finale zu erreichen. Das haben wir die Jahre davor nie geschafft. Also wir wollten unbedingt ins Finale. Jetzt haben wir es geschafft, aber jetzt heißt es demütig. Weil Finale bedeutet nicht Titel. Und im Finale das dann zu verlieren, dann bist du der erste Verlierer, hast du genauso wenig von. So, und deswegen war es für mich persönlich eigentlich klar, du hast eine gewisse Erleichterung. Jetzt bedeutet es einfach nur noch seriös und professionell zu Ende spielen und nicht den Gegner verhöhnen, nicht auf eine respektvolle Art und das das Tempo und die Intensität so hoch zu halten, dass du dementsprechend auch fürs Finale dann dementsprechend gut vorbereitet bist.
Jogi Löw muss in diesen Momenten irgendwie die Balance halten. Er erinnert seine Spieler, dass das Spiel noch nicht vorbei ist. Sagt sogar, dass er Spieler auswechseln wird, wenn er sieht, dass jemand die Brasilianer verhöhnt oder sich lustig macht. Sollte das passieren, droht er, werde er den Spieler nicht nur auswechseln, der Spieler werde auch das Finale nicht spielen. Harte Worte. Aus denen allerdings Löws Gespür für den richtigen Tonfall spricht. Und seine tiefe Menschlichkeit. Die Kabinenansprache des Bundestrainers verfehlt ihre Wirkung nicht.
Ein Halbfinale-Sieg ist kein Titel. Und deswegen war es eigentlich von Jogi nur richtig und nochmal unterstützend, dass wir dann eben nicht in dieser Kabine ausflippen oder dann in der zweiten Halbzeit denken, wir müssen jetzt hier ein bisschen locker machen und versuchen, den Gegner vorzuführen mit irgendwelchen Tunneln und Hacke und tralala, sondern dass wir einfach seriös bleiben und respektvoll dem Gegner gegenüber sind. Weil es kann ja immer wieder passieren, dass wir uns wiedersehen, 2 Jahre später, 4 Jahre später, und es andersrum läuft. Am Ende des Tages reden wir von einem großen Respekt und von einer großartigen Fußballnation und von einem großartigen Land, die uns super hospitiert hat, die ganzen Wochen entlang. Deswegen. Und das ist, glaube ich, so, was auch Jogi dann in der Halbzeitansprache gemacht hat. Und das war genau dieser Punkt, wo wir alle scharf geblieben sind. Und deswegen war das eigentlich die Message von Jogi in der Hinsicht und in diesem Moment perfekt. Und das zeichnet für mich auch dann große Trainer aus. Große Trainer zeichnen für mich nicht die Taktik aus, sondern große Trainer zeigt auch in großen Momenten die richtigen Entscheidungen zu treffen und die richtigen Ansprachen zu treffen. Deswegen sieht man das auch an Mourinho, an Ancelotti, an Pep Guardiola, dass sie da, wenn sie gereift sind, dass sie auch dann alle diese Fähigkeiten haben.
Außerhalb der Kabine dreht mittlerweile das Internet auf. Werfen wir doch mal einen Blick in das World Wide Web. Auf Facebook interagieren 66 Millionen Nutzer insgesamt über 200 Millionen Mal und damit so häufig wie noch nie zuvor bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Mit 35,6 Millionen Tweets zum Spiel ist es auf Twitter das bis dahin meistdiskutierte Sportereignis ever. Beim 5. Tor für Deutschland wurden fast 10.000 Kommentare je Sekunde abgesetzt. Exakt 580.166 innerhalb einer Minute. Das ist wieder ein Twitter-Rekord. Also, die Leute daheim, die tippen sich die Finger wund, weil kein Zweifel, das, was hier in Belo Horizonte passiert, ist ein historisches Ereignis.
Die Welt schaut mitfühlend auf die Brasilianer, für die an diesem Abend ein Traum zerplatzt. Nicht aber Sami Khedira, zumindest nicht in den 90 Minuten des Spiels.
Nein, während dem Spiel, da willst du Tore erzielen, da willst du gewinnen, das ist ein Wettbewerb. Da sind wir einfach zu sehr Leistungssportler, da hast du kein Mitleid. Aber es ist ein Unterschied zwischen einer Seriosität oder eben zwischen einer peinlichen Darstellung des Gegners. Das ist ein Riesenunterschied. Und auf eine sportliche Art und Weise dann das 6., 7., 8., 9. zu machen, das ist völlig legitim und das wollten wir auch, weil wir wollten unsere beste Leistung auf dem Platz finden.
Im brasilianischen Fernsehen hört sich das Ganze übrigens so an.
Uma vitória que será inesquecível para eles. Olha a bola chega!
Müller, Klose, Groß, Groß, Khedira, Schürrle, Schürrle. Die deutsche Nationalmannschaft gewinnt am Ende mit 7:1. 7:1. In einem Halbfinale der Weltmeisterschaft. So etwas hat es bislang noch nicht gegeben. Naldo, der das Debakel seiner Brasilianer daheim auf dem Sofa in Wolfsburg anschaut, fühlt mit seinen Freunden auf dem Platz mit.
Das war viele meine Freunde auf dem Platz, war Dante, war Luis Gustavo, war andere Spieler auch. Klar, die war enttäuschend, die war sauer, die war Frust. Klar, Fußball gehört dazu, aber klar, das bleibt im Kopf länger.
Auch Bellariti muss auf seinem Kommentatorenplatz erstmal ordentlich Luft holen, als das Spiel vorbei ist.
Es gibt Gründe, warum Brasilien an diesem Tag so dramatisch hoch verliert. Das Fehlen von Neymar und vielleicht mehr noch das Fehlen von Thiago Silva, dem großen Organisator der Abwehr. Doch vor allem ist es die Last, die auf den Schultern der Spieler liegt und sich als zu schwer erweist. Deutschland will gewinnen und ins Finale einziehen. Brasilien muss. Und dieser Druck lähmt. Die Brasilianer sind damit nicht allein. Das gibt es im Sport immer wieder. Doch selten so ausgeprägt wie in diesem Halbfinale.
Wenn Brasilien sowieso dieses Land, das ja den Fußball lebt und hat diese 7:1, um jetzt auf Sportliche zu kommen, das ist bis heute unbegreiflich. Das ist, wie wenn du absurdes Theater oder das war surreal. Und ich habe immer noch so dieses Mädchen oder was, eine Dame, also auf jeden Fall eine Brasilianerin, die mit ihrer Freundin da vor unserem Pressebereich saß, wie die geweint hat. Da weine ich ja heute noch mit. Das war unfassbar, wie diese, und das war ja symptomatisch für das ganze Land. Und dieses Spiel, das kannst du bis heute nicht begreifen.
Kicker-Reporter Carlo ist damit nicht alleine. Wie ihm geht es vielen. Im Stadion, beim Public Viewing oder zu Hause auf dem Sofa. Bei einigen wenigen Brasilianern, die ja sonst eher für ihr positives Gemüt bekannt sind, schlägt die Trauer aber auch in Wut um.
Was die Fans betrifft, es war tiefe Trauer im Stadion. Ich habe das erste Mal aber bei den brasilianischen Fans Aggressivität gespürt. Also auf dem Weg zum Parkplatz, wo unser Fahrer stand, mussten wir einige heikle Stellen passieren. Und die riefen immer Alemão, Alemão, also Deutscher, Deutscher. Und ich kann ja Portugiesisch, ich sage, no, Brasileiro, habe ich gesagt, um die Haut zu retten.
Die deutsche Mannschaft ist da bereits wieder auf dem Heimweg ins Campo Bahia. Sie benötigt eine Weile, bis sie realisiert, dass sie im WM-Finale steht. Auch Khedira ist zunächst von der bedrückten Stimmung im Stadion angefasst.
Im Nachgang natürlich, wenn du dann auch dann die Tränen gesehen hast, wenn du die niedergeschlagenen Brasilianer gesehen hast, hast du mit denen teilweise zusammengespielt, dann hast du eine persönliche Bindung zu diesen Spielern, dann tut es dir weh, definitiv.
Ihr könnt euch natürlich vorstellen, wie neben dem Internet auch die Medien aufdrehen. Aber tausende Schlagzeilen. Der Kicker ist in seiner Natur ja immer etwas, ja, sagen wir es, nüchtern analytisch. Im Heft titeln Carlo und Oliver: Eine entfesselte DFB-Elf demontiert Brasilien. Nah dran wie nie und nur noch ein Sieg.
Die internationale Presse ist da weniger zurückhaltend. In Brasilien ist von einem historischen Debakel die Rede, von der größten Schande der Geschichte. Die englische Yellow Press findet ebenfalls ganz eigene Worte. Deutschland verprügelt Brasilien im tollsten WM-Spiel aller Zeiten, heißt es da. Brasiliens WM-Karneval endet in voller Verzweiflung und Demütigung, nachdem die Deutschen Amok liefen. Ich weiß ja nicht.
Nur noch ein Sieg trennt die DFB-Elf vom lang ersehnten vierten Stern. Im Finale der WM trifft Löws Team auf Argentinien, das sich im zweiten Halbfinale im Elfmeterschießen gegen die Niederlande durchsetzt.
Brasilien ist eine stolze Fußballnation. Dass gerade der Erzfeind Argentinien nun in Rio de Janeiro um den Titel kämpft, wurmt sie fast genauso wie die eigene Niederlage gegen Deutschland.
Na gut, vielleicht doch nicht ganz so sehr. Aber trotzdem, nach einer kurzen Trauerphase schwenken die Brasilianer um und feuern die deutsche Mannschaft an. Die Mannschaft, die ihr gerade so wehgetan hatte.
Man muss sagen, die Brasilianer haben uns dann applaudiert und gratuliert zu diesem Sieg, verbunden aber mit der Aufforderung, auf gar keinen Fall gegen die Argentinier zu verlieren. Das wäre das Schlimmste, was man machen könnte.
Also sie haben dann gesagt so, oh, was habt ihr mit uns gemacht? Das war schon ganz schön böse, aber nein, im Gegenteil. Sie haben gesagt, ab jetzt sind wir Deutschland-Fans. Ab jetzt supporten wir Deutschland. Also wir haben auch gedacht, dass es eigentlich kippen kann, aber im Gegenteil. Sie waren sehr respektvoll, sehr, sehr freundlich und haben gesagt, okay, es war verdient, ihr war die klar bessere Mannschaft und ab jetzt sind wir Deutschland-Fans und jetzt holt euch das Ding. Weil sie auch wussten, jetzt geht es gegen Argentinien. Also ganz doof sind die Brasilianer auch nicht, weil sie sagen, die Argentinier in unserem Land, dann lieber Deutschland, auch wenn ihr uns ein bisschen Aua gemacht habt.
Und trotzdem, dass nach 7-1 und im Finale die Brasilianer hat Deutschland unterstützt, ne? Weil unser Rival ist Argentinien und man kann sagen, dass Deutschland hat, die Brasilianer hat die ganze Deutsche und die Nationalmannschaft unterstützt im Finale.
Nach dem Spiel sind die Straßen in der Nürnberger Innenstadt, wo ich wohne, wirklich komplett dicht. Alle wollen einfach nur noch raus und diesen Erfolg feiern. Der Plärrer, das ist so ein riesiger Verkehrsknotenpunkt, wird lahmgelegt. Alles ist schwarz-rot-gold. Und ich mittendrin. Ich umarme fremde Menschen, es wird gesungen und ich bin einfach voller Euphorie. Krass, jetzt könnte Deutschland echt Weltmeister werden. Das ist ein irres Gefühl. Meine Mama hat 2 Weltmeistertitel 1974 und 90 erlebt. Ich jetzt vielleicht auch?
Während in Deutschland Isa und mit den Millionen von Fans vor Freude tanzen, herrscht im Campo Bahia nach der Rückkehr des DFB-Teams eher sowas wie betonte Sachlichkeit. Dem Trainer sei Dank.
Eigentlich kann man denken, dass da die größte Party ever stattgefunden hat, aber Yogi hat es uns wirklich verboten und Yogi hat eigentlich sehr viel freie Hand gelassen, also gerade uns Jugendspielern auch, aber da hat er wirklich gesagt, kein Alkohol, keine Party, Musik ausmachen ins Bett, ja, die größte Party wie eh nach dem ersten Spiel. Da hat der eine oder andere ein bisschen übertrieben und hat gedacht, gut, Bier geht's umsonst, dann haue ich mal direkt ein paar mehr Flaschen rein. Aber das Halbfinale war wirklich so eher eines der größten Spiele meines Erachtens, was eine deutsche Nationalmannschaft hier gespielt hat. Aber für uns war es eher so, okay, sehr nüchtern bleiben, schlafen, weil in ein paar Tagen ist das Finale. Und das hat Jogi uns auch so mitgegeben. Und ich glaube, dass es auch im Nachgang genau das Richtige war, weil wir wussten, Argentinien wird definitiv schwieriger. Das Ergebnis ist da, glaube ich, eher dann im Nachgang episch, aber nicht in diesem Moment.
Übrigens, die Brasilianer haben die Schmach des Halbfinales immer noch nicht ganz verdauen können. Auch wenn sie danach Deutschland die Daumen drücken. Es geht sogar noch weiter. Das Ergebnis ist heute eine Redewendung in Brasilien.
Dieses 7:1, das heißt ja auf Portugiesisch 7 a 1. Und das ist in dem Sprachgebrauch eingegangen. Also wenn ein Tag völlig misslingt mit allem, was schief gehen kann, dann sagt man abends, heute war es ein 7 a 1, heute war es ein 7:1. Wenn jemand fragt, wie es ihm geht.
Klappt es dieses Mal endlich mit dem ersten WM-Sieg seit 1990? Kann die deutsche Mannschaft, die in diesem Turnier zur Einheit wurde, Finalgegner Argentinien schlagen?
Wie bereitet man sich als Reporter auf ein Endspiel vor? Und wie als TV-Kommentator, wenn man weiß, mir hören viele Millionen Menschen zu? Was geht in der deutschen Mannschaft vor in den Tagen vor dem Endspiel im berühmten Maracanã? Und was passiert, als es kurz vor dem Anpfiff für einen wichtigen deutschen Spieler ganz anders kommt als geplant?
Ich habe fünfmal nichts anderes gesehen, außer den Gym, den Physiotherapeuten. Ich habe meine Familie nicht gesehen, ich habe meine damalige Freundin nicht gesehen. Ich wollte nichts anderes sehen, außer nur meine Therapeuten und meine Trainer, weil ich wollte diese WM spielen. Dann hast du es geschafft und dann bist du im WM-Finale. So, dann laufen wir ins Stadion ein, ich mache mich ganz normal warm und irgendwann merke ich, die Wade kommt zurück. Aber nicht schleichend, sondern wirklich so stichartig. Ne? Und dann stehst du da und denkst so, nicht dein Ernst, das darf jetzt wirklich nicht wahr sein.
Das hört ihr in der nächsten Folge Der vierte Stern. Der vierte Stern ist ein Kicker-Podcast. Projektmanagement: Benjamin Schmidt und ich, Isabella Fischer. Die Hosts sind Matthias Dersch und Isabella Fischer. Autoren: Matthias Dersch und Isabella Fischer. Redaktionelle Mitarbeit, Recherche und Fact-Checking: Valentin Fackler, Konstantin Frieser, Benedikt Hoffmann, Jakob Kort, Maximilian Steiger, Moritz Bayer, Matthias Dersch, Isabella Fischer.
Schnitt und Sounddesign: Tina Küchenmeister. Corporate Music: WeSound. Grafik: Yannick Kaukuris und Lisa Schwan. Storytelling-Unterstützung: Jan-Philipp Wilhelm und Davide Bortot, ACB Stories. Redaktion digital: Alexander Wagner und André Dersewski.
Die nächste Folge erscheint am 10. Juni. Abonniert den Podcast jetzt, um keine neue Folge zu verpassen.